Hallo und herzlich willkommen zur neuen Miniserie Hacking Rheuma, dem Podcast für alle, die den Ursachen ihrer Beschwerden auf die Spur kommen und selber aktiv werden wollen. Mein Name ist Dr. Julia Specks, ich bin Molekularbiologin und Ernährungstherapeutin. Ich helfe Personen mit rheumatischen Beschwerden durch individualisierte Ernährungskonzepte, die Beschwerden zu lindern und besser, gesünder und zwar trotz Vorerkrankung zu leben. In dieser Folge besprechen wir, warum es Sinn macht, bei rheumatischen Beschwerden einen besonderen Fokus auf die Unterstützung der Leber und der Darmfunktion zu setzen. Wie immer stelle ich auch konkrete Handlungsmöglichkeiten vor. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Episode. Wir haben in den vergangenen Folgen bereits eine Reihe verschiedener Handlungsstrategien und Zusammenhänge besprochen, wie sich Ernährung auf eine chronische Entzündung auswirkt und was man tun kann, um möglichst Entzündung zu vermeiden und die Gesundheit zu fördern. Heute möchte ich nochmal konkret auf die beiden Organe zu sprechen kommen, die meines Erachtens am wichtigsten sind, wenn es um rheumatische Beschwerden geht. Das erste Organsystem ist der Verdauungstrakt im Allgemeinen und der Darm im Konkreten. Wir haben bereits besprochen, dass das Immunsystem vor allem im Darm aktiv ist und dort auch trainiert und auf Angriff oder Frieden geschaltet wird. Eine gute Verdauung und ein gesunder, funktionsfähiger Darm ist also das A und O für unsere Gesundheit. Hier spielen wieder die Essenspausen, das Vermeiden von schädlichen Zusatzstoffen und Lebensmitteln, die individuell zu Unverträglichkeiten führen, eine ganz wichtige Rolle. Was wir noch nicht besprochen haben, ist die Rolle des Mikrobioms. Das sind die Bakterien, Viren und Hefen, die in und auf uns leben und alle unsere Körperoberflächen und Schleimhäute bewohnen. Mit denen leben wir in Symbiose, im Idealfall. Wir bieten denen eine warme und geschützte Umwelt und Nahrung und die Mikroorganismen liefern uns dafür Vitamine, also zum Beispiel B-Vitamine und Vitamin K2 und noch ein paar andere spezielle Nährstoffe. Außerdem trainieren und kommunizieren diese Mikroorganismen mit unserem Immunsystem und auch mit unserem Gehirn. Interessanterweise produzieren die Bakterien auch Neurotransmitter, die unsere Stimmung beeinflussen können. Und ein gesundes Mikrobiom sorgt dafür, dass schädliche Keime sich nicht auf unseren Schleimhäuten einnisten können. Das sind also ganz wichtige Funktionen, die ein gesundes und vielfältig zusammengesetztes Mikrobiom erfüllt. Wenn wir diese Symbiose mit dem Mikrobiom stören und durch unsere Lebensumstände das Mikrobiom geschädigt wird oder es sich vielleicht auch gar nicht erst richtig entwickeln kann, dann führt das dazu, dass das Immunsystem fehlgeschaltet wird. Man kann Allergien entwickeln oder es entstehen chronische Infekte, zum Beispiel auch mit Darmbakterien oder mit Viren. Das kann auch dazu beitragen, dass man viele eigentlich gesunde Lebensmittel dann eben nicht mehr verträgt. Stichwort Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Denn wenn die richtigen Mikroorganismen nicht mehr da sind, wo sie sein sollten, dann kann das dazu führen, dass die falschen Mikroorganismen da wachsen, wo sie nicht hin sollten. Und die machen dann auch Dinge, die sie nicht tun sollten. Zum Beispiel produzieren die Gase oder Giftstoffe, was dann wieder zu Entzündungen und Beschwerden führt. Wie kann man jetzt dafür sorgen, dass das Mikrobiom im Gleichgewicht bleibt? Erstens, Dinge vermeiden, die das Mikrobiom schädigen. Klar. Ungünstig sind zum Beispiel Antibiotika, Pestizide, Zusatzstoffe, einige Süßstoffe, Zucker und Alkohol. Das kann man natürlich nicht alles immer meiden, aber es hilft, wenn man die Dosis zumindest minimiert. Und dann kann man das Mikrobiom auch noch unterstützen. Man kann zum Beispiel probiotische Lebensmittel essen. Das sind Lebensmittel, in denen diese gesundheitsförderlichen Mikroben enthalten sind. Dazu zählen alle fermentierten und nicht pasteurisierten Lebensmittel. Fermentiert bedeutet, dass in einem Lebensmittel der natürlich vorkommende Zucker durch diese Mikroorganismen umgewandelt wurde. Dabei entsteht Säure und CO2, manchmal auch Alkohol. Außerdem entstehen viele gesunde Vitamine und die guten Mikroorganismen sind ja auch noch enthalten. Das ist eine jahrtausendealte und äußerst gesunde Art der Haltbarmachung von Lebensmitteln. Beispiele für fermentierte Lebensmittel sind Joghurt, Kefir, Kombucha, Sauerkrautessig oder Tempeh. Die sollten möglichst nicht pasteurisiert sein, denn pasteurisiert bedeutet, dass die nach der Herstellung erhitzt wurden, um diese Mikroben dann eben abzutöten. Eigentlich kann man alles fermentieren, was Zucker enthält, also jegliche Gemüsesorten, Obst, Säfte oder Milch. Wenn Sie da experimentierfreudig sind, lassen Sie sich im Internet inspirieren. Es hilft also, diese Lebensmittel regelmäßig, am besten täglich in den Speiseplan einzubauen. Das kann mittelfristig wirklich dazu beitragen, dass das Verdauungssystem stabiler wird und auch das Immunsystem gestärkt wird. Wenn man fermentierte Lebensmittel bis jetzt nicht gegessen hat, ist der Geschmack vielleicht zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, ist halt sehr sauer. Probieren Sie einfach ein bisschen rum. Wenn Sie nichts finden können, was Ihnen schmeckt, können Sie auch Probiotika in Kapselform einnehmen. Die enthalten dann hochdosiert verschiedene gesunde Mikroorganismen, aber die enthalten natürlich nicht die Vitamine, die von den Mikroorganismen gebildet werden und in den fermentierten Lebensmitteln drin enthalten sind. Generell gilt auch hier wieder, vorsichtig und langsam an die Umstellung zu gehen. Probieren Sie, ob Sie die Lebensmittel vertragen. Es ist besser, die Menge nur langsam zu steigern, gerade wenn Sie vorher selten fermentierte Lebensmittel wie zum Beispiel Joghurt gegessen haben, da sich das Verdauungssystem an diese Lebensmittel gewöhnen muss. Zu schnell und zu viel kann wirklich auch zu Durchfall und Blähungen führen. Außerdem reagieren manche Personen empfindlich auf Histamin. Das ist ein natürlicher Botenstoff, der auch von den guten Bakterien gebildet wird. Wenn Sie also auch bei vorsichtiger Verwendung mit Beschwerden auf diese fermentierten Lebensmittel reagieren, könnte das bedeuten, dass Sie überempfindlich auf Histamin reagieren oder eine Fehlbesiedlung mit falschen Bakterien an der falschen Stelle haben. In diesem Fall wäre es wirklich sinnvoll, sich zunächst mit dieser Problematik auseinanderzusetzen. Dafür würde ich aber immer die Betreuung durch einen Fachmann oder eine Fachfrau empfehlen. Das zweite Organ, um das man sich dringend kümmern sollte, wenn man rheumatische Beschwerden hat oder generell unter Entzündungen leidet, ist die Leber. Die Leber ist die Müllabfuhr, also die ist quasi dafür zuständig, dass alles, was unser Körper so produziert und was wir in unseren Körper reintun, unschädlich gemacht wird und dass es entsorgt wird. Das ist heutzutage eine ziemlich große Aufgabe. Vor ein paar Jahrtausenden musste unsere Leber lediglich die Reste unseres Stoffwechsels, also zum Beispiel auch unsere Hormone, entsorgen. Und ab und zu mal ein paar Giftstoffe, die einfach auch in der Nahrung vorkommen können. Zum Beispiel produzieren viele Pflanzen Giftstoffe, die immer schon von der Leber unschädlich gemacht und abgebaut werden mussten. Aber heutzutage möchten wir ja immer noch, dass die Leber diese Funktionen erfüllt und gleichzeitig überschütten wir die aber mit zusätzlichem Müll in Form von Pestiziden, Herbiziden, Abgase, Nahrungsmittelzusatzstoffe, Medikamente, künstliche Hormone, ganze Plastik, den wir am Endeffekt auch irgendwie aufnehmen. Zusätzlich noch Alkohol, zu viel Zucker und Kohlenhydrate. Und die führen zusätzlich auch noch dazu, dass die Leber verfettet. Und dadurch kann dann zu allem Übel auch noch die Funktion der Leber eingeschränkt werden. Die richtige Funktion der Leber ist aber ganz wichtig, um unseren Hormonhaushalt, den Fett- und den Kohlenhydratstoffwechsel richtig zu regulieren. Das funktioniert dann aber alles natürlich nicht mehr richtig. Und wenn die Leber entzündet und überfordert ist, dann kann es sein, dass die bestimmte Moleküle bestimmte Enzyme ausschüttet. Die nennen sich Matrix-Metalloproteinasen. Und die wandern dann zum Beispiel in die Gelenke und können da Gewebe abbauen. Und genau das ist auch ein Mechanismus, der bei rheumatischen Erkrankungen vorliegen kann. Also ist es eine gute Idee, möglichst nett zur Leber zu sein. Unser Einfluss auf Umweltgifte ist natürlich eingeschränkt. Man kann natürlich auch nicht jede Medikamenteneinnahme oder Hormoneinnahme vermeiden. Trotzdem kann man ganz viel für die Leber tun. Erstens, wie bei fast allen Punkten, die wir hier besprochen haben, Essenspausen. Das ist so ein Punkt, der die Leber wirklich mit am meisten entlastet, denn in der Zeit kann die sich dann halt einfach wirklich mit der Entgiftung vom Wesentlichen beschäftigen und muss sich nicht noch um zusätzlichen Abfall kümmern. Zweitens, möglichst wenig Zucker, Alkohol, Zusatzstoffe, was wir auch schon mehrfach besprochen haben. Man kann auch versuchen, möglichst in Anführungszeichen saubere Lebensmittel zu essen. Also das heißt zum Beispiel Bioprodukte ohne Plastikverpackung. Das lässt sich nicht komplett meiden oder nur sehr schwer. Aber man kann ja zumindest mal versuchen und überlegen, wo man relativ einfach die Aufnahme von diesen zusätzlichen Giftstoffen reduzieren kann. Und dann kann man die Leber auch noch aktiv unterstützen. Was zum Beispiel gut hilft und in unserer Ernährung in der Regel viel zu kurz kommt, sind Bitterstoffe. Die fördern die Produktion von Verdauungssäften und unter anderem auch die Produktion der Gallensäure, die in der Leber stattfindet. Und die Gallensäure hilft wiederum bei der Ausscheidung von Giftstoffen. Bitterstoffe finden Sie in verschiedenen bitteren Gemüsesorten, wie zum Beispiel Chicorée, Artischocke, Spargel, Rucola, Radicchio oder Löwenzahn, aber auch zum Beispiel in Gewürzen wie Kurkuma und Ingwer, und die kann man auch als Tee dann trinken. Auch hier kann man wieder ein bisschen rumprobieren und passende Lebensmittel oder Tees einfach in den Speiseplan integrieren. Man kann alternativ auch auf Bittertropfen aus der Apotheke zurückgreifen. Wie bei allem gilt hier wieder einfach mal auszuprobieren, ob man sich damit vielleicht besser fühlt. Probieren Sie aus, welche Alternativen für Sie in den Alltag reinpassen. Um das zu testen, sollte man dann aber auch wirklich mal eine Zeit lang regelmäßig, also etwa einmal täglich mindestens, zum Beispiel den Löwenzahntee, dann trinken. Einmal probieren reicht hier nicht aus. Übrigens ist auch der Apfelessig aus Folge 5 hier wieder zu empfehlen, weil auch der die Produktion von Verdauungsenzymen durch die Leber anregt. So, ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder mehr zu mir, meiner Arbeit und meinem Beratungsangebot wissen möchten, dann gehen Sie auf meine Webseite unter www.ernährung-drspecks.com oder schreiben Sie mir unter kontakt@ernährung-drspecks.com. Beide Adressen finden Sie auch in der Beschreibung des Podcasts. Und schalten Sie wieder ein zur nächsten Folge von Hacking Rheuma. Freue mich drauf und vielen Dank fürs Zuhören.